Ich bin Nadja Zimmermann, Host vom neuen Swika Talks Podcast. Und ich muss gerade etwas beichten, bevor wir miteinander weitermachen. Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Im Gesundheitswesen und beim Thema Krankenversicherungen gerade besonders. Darum bin ich jetzt auch gerade noch ein bisschen im Wald, um zuerst mal ein bisschen durchschnaufen und euch zu begrüssen. Ich glaube zwar wirklich, dass ich sowohl mich wie auch meine Familie so gut wie möglich abgesichert habe und probiere mich auch mit den neuen Entwicklungen und wichtigen Diskussionen auf dem neuesten Stand zu halten, aber einfach ist es nicht. Das ist für mich auch ganz persönlich ein Grund gewesen, warum ich mich fürs Moderieren von dem Podcast entschieden habe. Ich glaube fest an Lifelong Learning und ich will in Sachen Gesundheitspolitik endlich draus kommen. Mein Ziel ist es, dass wir in einer halben Stunde und mit jeder weiteren Folge von dem Wissensformat alle zusammen ein bisschen besseren Durchblick bekommen und so auch motiviert und informiert können Entscheidungen treffen, was unsere Gesundheitszukunft angeht und die von unseren Kindern. Und schon mal vorweg, ihr könnt an jeder Zeit eigene Fragen stellen, an mich oder meine Gäste, und zwar einfach via Kommentarfunktion auf Spotify. Okay, jetzt können wir starten.
Swika Talks, der Podcast von der Swika Krankenversicherung über Gesundheit, Gesellschaft und Politik. Unser Thema für die nächste halbe Stunde ist nicht weniger als die Zukunft des Gesundheitswesens. Wie werden die Jungen von heute mal gesund alt werden? Wie können sich Krankenversicherer trotz oder auch wegen der Digitalisierung in Zukunft noch stärker für Patientinnen und Patienten einsetzen? Welche Rolle könnte mal künstliche Intelligenz spielen oder Tools wie das elektronische Patientendossier? Und was sind die dringlichsten Herausforderungen im Gesundheitswesen allgemein neben dem technologischen Wandel? Wir haben mal grundsätzlich wissen, wie sich die Leute die Krankenversicherung der Zukunft vorstellen oder auch wie ein Arztbesuch in 15 Jahren könnte aussehen.
Ich sage immer, es sinkt 10 Jahre Deutschland hinterher und ich glaube, es wird schlechter werden.
Ich glaube, die Zukunft des Gesundheitswesens, das ist vor allem digital. Ich glaube auch, dass KI, die jetzt immer mehr kommt, dass das dann auch wird, ja, einen grossen Einfluss auf das Ganze haben.
In Zukunft, glaube ich, wird alles noch viel mehr digital. Ich kann mir vorstellen, dass KI einfach die Arbeit von Terminplanung und Koordination übernimmt.
Also kurzfristig denke ich schon, dass es teurer wird. Langfristig denke ich, werden wir mehr auf alternative Methoden setzen müssen. Oder auch einfach unsere Erwartungshaltungen bzw. unser Verständnis von, was es bedeutet, gesund zu sein und wie man auch mit dem eigenen Körper umgeht oder wie man auch mit Problemen umgeht. Ich denke, da müssen wir stark ändern in Zukunft, einfach zwungenermassen. Weil ich glaube, den Trend in die Richtung, wo wir gehen, werden wir nachhaltig nicht können heben.
Hier bei mir im Studio habe ich jetzt Maya Tarian. Sie ist Co-Präsidentin der Jungen Grünliberalen und der Dr. Rito da hinten. Er ist der CEO von der Swika. Herzlich willkommen, schön sind ihr da.
Hallo.
Hallo.
Was geht euch jetzt so durch den Kopf, wenn ihr das hört, was die Leute so denken?
Also mich hat es extrem gefreut, dass Meinungen sehr breit sind. Weil wenn ich heute so gerade an der öffentlichen Diskussion zuhöre, dann dominiert eigentlich nur die Prämienerhöhung und die Einheitskasse. Ich bin jetzt da sehr positiv überrascht gewesen, dass die Leute über Digitalisierung, über Gesundheitskompetenz, über alles geredet haben. Weil ich glaube, man muss wahnsinnig aufpassen, wenn man über Digitalisierung redet, sollte man ja eigentlich gute Prozesse digitalisieren. Und die Verlockung heute ist einfach sehr gross, dass man sagt, mit der Digitalisierung lösen wir alle Probleme. Ich glaube, wir haben ganz viele Probleme, die eben nichts mit der Digitalisierung zu tun haben. Und die sollten wir zuerst angehen und dann anfangen digitalisieren.
Was für Probleme?
Ja, ich glaube, das Gesundheitswesen ist über die letzten 100 Jahre gewachsen, hat sich verändert. Dann haben wir das Krankenversicherungsgesetz eingeführt. Und man hat es verpasst, bei Neuerungen die alten Zöpfe abzuschneiden. Und das, was wir heute haben, ist so ein Mix und ein Sammelsurium aus alten und aus neuen Sachen. Und wir tun zum Teil mit Methoden von der Vergangenheit oder mit Finanzierungsinstrumenten von der Vergangenheit die Zukunft finanzieren. Und das wird nicht funktionieren. Und die Frustration, die sich jetzt aufgebaut hat, das ist halt schon das Resultat, dass die Leute gemerkt haben, die Bausteine passen nicht mehr zusammen und man sucht jetzt nach schnellen Lösungen. Digitalisierung mag eine von denen sein. Und ich glaube, Kunst besteht darin, dass man das sauber abwägt miteinander.
ich denke, es tut schon auch widerspiegeln, was ich mir so für Gedanken mache. Digitalisierung ist ja sowieso ein bisschen in aller Munde, darum überrascht es nicht, dass es da wieder aufkommt. Was ich auch noch recht spannend gefunden habe, ist die eine Person, die so ein bisschen auf das Verständnis von gesund eingegangen ist. Ich hätte jetzt noch gerne mit der noch mal einen Kaffee getrunken und mich nachgefragt, was er genau damit meint, aber es ist sicher auch eine philosophische Frage und wahrscheinlich auch irgendwo durch am Grund von unserem Gesundheitssystem, das wir da haben, wo dann auch immer teurer wird, es wird immer teurer, aber die Dienstleistungen vom Gesundheitswesen werden auch immer besser und wir werden immer älter und all das, also welchen Sinn hat eigentlich genau das Gesundheitswesen zu erfüllen, welchen Zweck, das sind auch die grossen Fragen und mega die spannenden Fragen. Und was Digitalisierung aber betrifft, das ist sicher etwas, was auch stark so operativ kann, das Gesundheitswesen verändern. Dort sehe ich das schon. Also ich komme vielleicht auch von einer Generation, wo Digitalisierung ist, muss etwas Selbstverständliches sein. Dort habe ich schon die Erwartungshaltung an die Politik und auch an das Gesundheitswesen, dass es dort Fürschung geht. Und was noch eine junge Frau dort gesagt hat, dass die künstliche Intelligenz auch in der Forschung kann weiterhelfen. Dort setze ich natürlich auch Hoffnungen rein, dass man so neue Diagnostikmöglichkeiten kann entwickeln kann und auch Therapiemöglichkeiten hat. Ich meine, das wäre mega cool, ja.
Reto, ihr als Gesundheitsorganisation, ihr wisst ja, dass die grossen Herausforderungen nur angepackt werden können, wenn man zusammenarbeitet, zum Beispiel durch Partnerschaften in der integrierten Versorgung. Was heisst das genau?
Ja, das ist ein Schlagwort, das jeder etwas anders interpretiert. Für uns ist es eigentlich ganz einfach. Wir sagen, wir haben eigentlich drei Gruppen. Man hat die behandelten Leistungserbringer, man hat Patienten und man hat Versicherer. Jeder hat seine Kernrolle und seine Hauptaufgabe. Und wichtig ist für uns, dass wir in jedem Zeitpunkt, wo sich ein Patient, weil um den geht es letztlich, befindet, man überlegt, was ist jetzt der richtige Weg, die richtige Interaktion. Ähnlich wie es Maya vorhin beschrieben hat. Oder wir dürfen nicht vergessen, am Anfang ist jemand gesund, und dann verändert sich die Situation und irgendwann ist er krank. Und für uns ist es jetzt ganz wichtig, dass man möglichst lang gesund bleibt. Und wenn man gefühlt hat, man wird krank, dann sollte man wirklich ganz gezielt mit allen Partnern im Gesundheitswesen können reden und schauen, was ist jetzt zum Zeitpunkt der richtige Weg, die richtige Behandlung. Soll ich beispielsweise bei uns Sonde 24 anrufen, soll ich zuerst einen Fragebogen machen oder ein Triage-Tool ausfüllen oder muss ich zum Arzt oder muss ich auf einen Notfall? Und die integrierte Versorgung hat dann das Ziel, dass man wirklich probiert, das Zusammenspiel von diesen Akteuren optimal auszuschalten. Heute haben wir leider die Situation, dass uns, gerade wenn jemand krank ist, Patienten uns zum Teil als Gegner anschauen, dass auch die Leistungserbringer das Gefühl haben, oh, ich will gar nicht interagieren mit einem Krankenversicherer, der will mir sowieso nur die Kosten zusammenstreichen. Und wir wollen eigentlich ganz bewusst einen anderen Ansatz fahren. Wir sagen, wenn man optimal zusammenarbeitet, hat man eine hervorragende Qualität im Gesundheitswesen nachher. Und das Resultat ist, dass die Kosten tiefer sind. Ich glaube, sehr viel von den Kosten, und wir diskutieren ja heute leider meistens nur über Kosten, entstehen dadurch, dass man einfach ungerichtete Aktivitäten macht, so viel wie möglich, die zum Teil gar nicht nützen, zum Teil kontraproduktiv sind. Und am Schluss haben wir die Diskussion, die wir heute drin stecken.
Wir haben mal auf der Straße herumgehört, was dann von einer Krankenversicherung erwartet wird.
Ja, dass die vielleicht eben auch ein bisschen mehr politisieren und intervenieren für gewisse Behandlungen und einfach Sachen, wo man sicher viel, viel Geld sparen kann, einmal in den Medikamenten. Vielleicht sollte es mittlerweile, denke ich, ja schon eine Einheitskasse geben. Es wäre, glaube ich, langsam gescheiter.
Ich erwarte, dass sie wirklich mehr individuelle Hilfe gibt in Form von, gerade wenn man noch im Berufsleben steht, mehr in Richtung Komplementärmedizin, im Sinne von Massage, im Sinne von Akupunktur, so in die Richtung gehend.
Ich erwarte von meiner Krankenversicherung, dass sie günstig ist eigentlich, aber es ist natürlich nicht immer einfach, weil irgendwo muss ja das Ganze gezahlt werden. Das Wichtigste ist mir eigentlich, dass die Leistungen, die ich brauche, dass die abgedeckt sind.
Von meiner Krankenversicherung erwarte ich, dass sie mich unterstützt, einen gesunden Lifestyle zu führen. Ich mache viel Sport und ich wäre froh, wenn da unterstützt wird, gerade weil ich studiere. Ich wäre aber auch froh als Studentin, dass ich vielleicht eine Prämienreduktion bekomme irgendwo oder irgendwas kann einsparen. Ich wäre bereit, meine Daten zu teilen. Es geht mir einfach darum, dass sie für junge Leute flexiblere Modelle anbieten.
Ich glaube, günstiger wäre ein bisschen viel verlangt, weil es halt auch nicht zaubern können. Ich meine, das verlange ich nicht. Wenn ich wirklich erwarte, von einer Krankenversicherung ist wenigstens Transparenz. Dass ich zumindest weiss, wie es läuft und warum es so ist und wie die Kosten zusammenkommen und so. Das ist schon etwas, was ich erwarte, weil ich auch glaube, auch ohne die komplexe Probleme von der Zukunft zu lösen, kann man das schon jetzt machen.
Reto, werdet ihr diesen Erwartungen gerecht? Was meinst
du? Ja, ist eine riesige Challenge, die da auf uns zukommt. Also ich muss schmunzeln, oder? Also es ist wirklich, der ganze Fächer ist offen, von der Finanzierung über Behandlung zurück zu Gesundheitskompetenz, zu Coaching. Wir probieren sehr vieles von dem zu machen. Was mir aber wichtig ist, das kommt da, ist jetzt 2-3 Mal durchgeschwungen bei jüngeren Leuten. Wir haben auch ältere Leute. Und ich glaube, etwas, was wir uns einfach bewusst sein müssen, ist, dass Alter nicht gleich Krankheit ist. Und Gesundheit oder jung ist nicht gleich gesund. Und mich beschäftigt im Moment vor allem die Diskussion mit dem Alter, also die Pflegeintensität, die aufkommt. Maya hat es vorhin auch erwähnt. Ich glaube, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir soziale Defizite, die wir heute haben, weil die Familie kleiner werden, weil wir mehr Leute haben, die alleine leben, dass wir die Folgen daraus einfach automatisch auf die Krankenversicherung übertragen. Weil wir mischen jetzt da wieder, oder? Wir mischen gesundheitliche Themen mischen mit «Wer zahlt dafür?». Heute hat die öffentliche Hand sehr viel von den Sozialleistungen übernommen. Und jetzt die Diskussion um EFAS, also um einheitliche Finanzierung ambulant stationär gehört haben, haben sicher mitbekommen, dass man zusätzlich zu dem jetzt noch sagt, die Langzeitpflege müsste jetzt auch noch zu der Krankenversicherung gehen. Da kann man geteilter Meinung sein. Die Folge von dem wird einfach sein, dass dort die Prämie, also die Finanzierung, hochgeht. Und ich bin fast sicher, dass man nicht auf der Gegenseite dann die öffentliche Finanzierung oben abnimmt. Und so, zum Zurückkommen auf die öffentlichen Meinungen. Ich habe rausgehört, sehr viel Beratung, sehr viel Begleitung, sehr viel Transparenz. Und irgendjemand muss für das zahlen. Mhm. Ich glaube, die grosse Herausforderung für die Zukunft wird sein, wer zahlt für das? Ist es tatsächlich der Krankenversicherer? Oder ist es die Gemeinde? Oder ist es der Kanton? Oder ist es der Bund? Oder sind es die Reichen? Oder wie läuft die Umverteilung? Das sind unwahrscheinliche soziale Fragen. Ich warne einfach davor zu sagen, es hat eine Frau gesagt, jetzt müssen wir unbedingt eine Einheitskasse haben. Ich glaube, jeder muss sich einmal überlegen, welches Problem genau soll jetzt die Einheitskasse lösen? Behandlung? Das Coaching, Finanzierung, Prämienhöhe, die Umverteilung von Steuern zu Kopfprämien, also ein ganzes Sammelsurium, und das zeigt auch schon auf, ein Schlagwort alleine wird das nicht lösen können. Wir probieren in der Zwischenzeit wirklich das ganze Spektrum abzudecken, von Interaktion mit den Gesunden, zu Betreuung der Kranken, zu Coaching, zu Finanzieren von den Möglichkeiten. Und das ist eine riesige Herausforderung, die aber unwahrscheinlich viel Spass macht.
Die steigende Prämienlast, das ist natürlich auch immer wieder ein Thema, wie wir jetzt auch gehört haben. Und es wird ja diskutiert, ob die stärker eben vom Staat oder vom Kanton getragen werden sollte. Ist das jetzt aus deiner Sicht, Maya, die richtige Debatte, die hier geführt wird?
Es ist eine notwendige Debatte, weil es die Leute auch beschäftigt. Und das ist das, was die Leute halt spüren im Portemonnaie. Und darum ist es eine notwendige Debatte, gerade auch in Zeiten von Inflation. Und darum muss die geführt werden. Aber es ist eine Symptombekämpfung. Man muss eben zu einem gewissen Grad, das hat, glaube ich, jemand auf der Straße auch gesagt, zu fest kann man ja nicht vorwerfen, dass es immer teurer wird. Zu einem gewissen Grad muss man halt akzeptieren, dass unser Gesundheitswesen sich in eine Richtung entwickelt, wo halt auch wo die Kosten mit der Qualität kommen. Aber wir müssen halt darüber reden, auch wie wir es günstiger machen. Also, du hast zum Beispiel jetzt die regionale Spitalplanung erwähnt. Das ist jetzt auch die Grünliberalen fordern eigentlich eine nationale Spitalplanung. Es ist nicht überall mega beliebt, das ist klar. Aber wir haben, glaube ich, eine der höchsten Spitaldichten auch im internationalen Vergleich. Das ist wahrscheinlich recht unnötig, wenn du ein Spital in einem ländlichen Gebiet, wo man Operationen kann durchführen kann, die ganz selten sind. Das sind dann Chirurgen, die dort arbeiten, die Operationen nicht so häufig machen, die nicht so häufig performen und wo dann auch nachher die Qualität nicht gleich ist. Also wofür wir uns eigentlich einsetzen würden, um zum Beispiel dort die Kosten runterzubringen, ist, dass man regional wirklich gut flächendeckend Notfallzentren hat. Aber die Spitäler dann ein bisschen konzentrierter sind. weil man ja nicht sofort auch zum Spital muss. Man geht ja zuerst mal abklären, was es überhaupt braucht. Also das sind schon so Ansätze, über die man reden, und die sind dann nicht immer beliebt. Ich meine, etwas anderes ist natürlich der Leistungskatalog. Dort würden wir, glaube ich, jetzt als junge Grünliberale haben wir auch ein bisschen eine unbeliebte Meinung, punkto gewisse Komplementärmedizin Behandlungsformen. Das hat ja eine Frau auch gesagt. Dort sind Akupunktur und Massage ist erwähnt worden. Das sind sicher Sachen, wo es auch Evidenz dafür gibt, dass es etwas bringt. Aber dort kann man auch diskutieren. Es gibt auch Sachen wie Misteltherapie, die irgendwie in diesem Katalog drin sind, oder die umstrittene Homöopathie. Und dort wären wir jetzt schon dafür, dass da man auch bei der Komplementärmedizin gewisse Grenzen setzen muss, vor allem wenn es wirklich nicht wissenschaftlich eine Basis gibt für das. Wir hoffen auch, dass es durch Digitalisierung Kosteneinsparungen gibt. Und ich glaube, am Schluss des Tages muss man wahrscheinlich einfach mal auch anfangen, umsetzen. Und was ich aber noch spannend gefunden habe, wo, glaube ich, eine junge Frau gesagt hat, ist, dass mit dem gesunden Lifestyle unterstützen. Das habe ich mir selber noch nicht so überlegt. Also, je nachdem werdet ja eigentlich, also, das kenne ich jetzt von meiner Schwester, die ganz fest Rückenprobleme hat. Sie ist eben, glaube ich, bei der Swica versichert. Ich nicht. Aber sie, bei ihr werden, sie kann ihr Gym-Abo mit von der Versicherung übernommen. Mhm. Einfach durch das, dass sie eine Vorgeschichte hat und so starke Rückenprobleme hat und so. Also, dass man dort vielleicht auch für junge Menschen, für viele junge Menschen, die sehr, sehr gesund sind, die zahlen die Versicherung, weil sie halt müssen und gehen eigentlich fast nie zum Arzt. Aber dass man dort vielleicht auch ein Angebot entwickeln kann, wo sie bereit wären, mitzuzahlen. Also ich bin jetzt total spontan am Reden, wegen dem, was jeder gesagt hat auf der Straße, wo ich nachher sagen kann, okay, cool, ich zahle da zwar ein bisschen mehr, aber die Versicherung übernimmt mir irgendwie mal einmal alle paar Jahre eine Ernährungsberatung, obwohl ich nicht irgendwie übergewichtig bin, einfach mal so. Das ist vielleicht ja gleich wichtig.
Präventiv.
Ja, genau. Das finde ich jetzt eigentlich einen super spannenden Gedankenanstoss.
Ja. Wie siehst du das, Rita?
Ich würde da gerne etwas sagen. Dazu.
Ja, ich habe es gemerkt.
Das ist wirklich das Kern oder eines der grossen Kernthemen von der aktuellen Diskussion. Oder wir führen alle ein Leben und einen Lebenswandel und wir machen ja sehr viel zum gesund bleiben. Das ist super. Prävention, gesunde Ernährung, viel Sport. Die Frage ist, wie viel von diesen Kosten soll jetzt jemand anders zahlen. Also konkret Krankenversicherung. Und jetzt muss man unterscheiden, die Sportbeiträge, die wir beispielsweise zahlen, die zahlen wir aus der Zusatzversicherung.
Ja.
Weil
ja.
In der Grundversicherung haben wir einen fest definierten Leistungskatalog, wo der Bund vorschreibt, was wird gezahlt und wir dürfen gar nicht abweichen von dem. Jetzt die Schwierigkeit, die wir haben, ist, die Kosten, die entstehen aus der Grundversicherung raus, ist die Summe von dem, was man in dem Grundversicherungskatalog deckt. Und leider ist es so, dass im Moment mit jeder zusätzliche Leistung, die man definiert für den positiven Grundversicherungskatalog, die Kosten steigen. Und ich glaube, es ist eine ganz spannende Diskussion, zu sagen, ja, was von dem, was gut wäre, damit man gesund bleibt, soll jetzt jeder selber zahlen? Soll der Bund zahlen? Soll sonst jemand zahlen? Oder soll die Krankenversicherung zahlen? Ich habe das Gefühl, dass wir gut daran täten, uns sehr präzise zu überlegen, den Grundversicherungskatalog so knapp wie möglich zu behalten. Und dann muss man sich halt überlegen, wie man Gesamtkosten vom Gesundheitssystem finanziert. Oder du hast vorhin einen spannenden Punkt gesagt mit den Spitälern. Man muss sich überlegen, wenn man Spitäler oder Arztpraxen oder Therapeuten hat, dann wollen die ja alle überleben. Also das heisst, sehr viel von den Kosten, die entstehen dadurch, dass es die Praxen und die Spitäler einfach gibt. Und wenn man sie schon hat, dann sollte man sie voll auslasten, oder? Und das führt dann aber wieder zu einer Mengenausweitung. Also das heisst, wir müssen uns gesellschaftlich sehr präzise überlegen, welche Vorhalteleistungen wollen wir und wer soll für die zahlen? Soll das Krankenversicherung zahlen über Behandlungen oder soll das der Kanton zahlen über Steuergelder, die er in Subventionen von solchen Institutionen reintut? Und da haben wir ein sehr enges Gesetzeskorsett, das wir jedes Jahr wieder ein bisschen aufweichen und wieder ein bisschen anders definieren. Bis jetzt mit einem Resultat, dass es einfach immer teurer, immer mehr und immer umfangreicher geworden ist. Und ich glaube, das ist eine politische Diskussion, die ganz eine andere ist als Diskussion über Gesundheit und Prävention und über die persönliche Lebensführung. Aber ich glaube, es gehört die Ehrlichkeit dazu, dass man sagt, man muss jedes Mal, wenn wir über Gesundheitswesen und über das Gesundheitssystem reden, müssen wir eigentlich vorher definieren, reden wir jetzt über das Individuum, reden wir über Behandlungen, reden wir über Infrastruktur oder über was reden wir eigentlich?
Es ist halt ein Kompromiss von verschiedenen Philosophien und der kann uns halt ermöglichen, das Beste von beiden zu haben, aber natürlich auch die Nachteile der unterschiedlichen Systeme zu einem gewissen Grad haben. Aber ja, ich glaube, da sehe ich es ähnlich wie du. Also eine komplexe Idee kann dann halt auch spannender sein und kann dafür auch flexibler sein und personalisierter sein. Das ist auch etwas, was sich die Leute wünschen vom Gesundheitswesen. Eine personalisierte Medizin, dass es mehr in die Richtung geht. Und von dem her... Ja, und vielleicht noch zu den Präventionssachen, das habe ich schon so, also dort wäre ich schon grundsätzlich einverstanden, dass das in eine Zusatzversicherung müsste. Also vielleicht, weil Zusatzversicherungen wahrscheinlich nicht so häufig auch an junge, gesunde Menschen gerichtet werden, oder vielleicht ist das auch einfach ein Bias, den ich habe, aber ja.
Was versteht man unter Digital Health? Wer möchte?
Ich kann mal anfangen, also was ich jetzt mal darunter verstehe. Ich glaube, so ganz grob gefasst würde ich auch darunter verstehen, wenn ich jetzt auf meinem iPhone kann meinen Puls tracken und wie oft ich joggen gehe und so Sachen. Und dann jetzt mehr jetzt noch auf eine Versicherung bezogen Telemedizin, dass ich kann vor anrufen, der Versicherung anrufen und fragen, ob es überhaupt notwendig ist, zum Arzt zu gehen. Oder dass ich kann über Chatverlauf und solche Sachen schon abklären kann, wenn ich irgendwie einen Ausschlag habe, zum Beispiel, ob ich jetzt zum Arzt muss oder nicht, oder auch sogar auf diesem Weg direkt kann ein Rezept bekommen. Das habe ich auch schon gehört von einem Kollegen, der ein Fußpilz hatte und dann direkt so ein Rezept hat bekommen, anstatt noch die Hürde müssen machen von einem Arzttermin und all dem. Mhm. Also das sind sicher Sachen, die ich darunter verstehe. Und wir haben ja vorher noch von der personalisierten Medizin geredet. Also ich glaube, das elektronische Patientendossier ist auch schon heute gefallen. Und, aber ich glaube, das ist etwas, was hoffentlich dann in der Zukunft könnte ermöglichen, dass ein Arzt, der mich behandelt, ein Bild hat von meiner gesamten Krankheitsgeschichte und meinem Leben, meinem Körper einfach. Und so auch besser Diagnosen können getroffen werden und Behandlungsmethoden entschieden werden. Also es ist eine mega, mega breite Sache, würde ich sagen. Aber das sind so die Sachen, die mir da am meisten einfallen. Und vielleicht etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, ich glaube, das ist für uns als Jungpartei, aber sicher auch für meine Generation ein grosses Anliegen, nämlich die psychische Gesundheit. Und bei der psychischen Gesundheit gibt es ja eigentlich auch immer mehr digitale, textbasierte Behandlungsformen, wo man vielleicht nicht unbedingt auch immer mit einem Therapeut interagiert, wo es auch schon Evidenz dafür gibt, dass das gut funktioniert. Also ich hoffe ganz fest, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo Psychotherapie auch ausgebaut wird und zugänglicher ist und dass man dann auch dort innovativ und mit anderen Formen und Methoden kann ansetzen kann.
Ich habe die Tendenz, Digital Health so breit wie nur irgendwie möglich zu definieren. Oder typischerweise ist vor allem die Medizin, also die Ärzte, die sagen, wie werde ich digital unterstützt. Mhm. Und da gibt es natürlich unwahrscheinliche Möglichkeiten heute von Einsatz von KI bis weiss ich was. Ich habe anfangs gesagt, es geht eigentlich immer um alle drei Bezugsgruppen, also um Leistungserbringer, Patienten und Versicherer oder Kostenträger. Und auch dort spielt natürlich Digital Health eine enorme Rolle. Ich glaube, was wirklich ein ganz grosser Treiber ist, ist, dass wir realisieren müssen, dass heute jeder tatsächlich sein Handy hat und dass es so eine Art wie eine Digital Journey von einem Patienten gibt. Gleichzeitig gibt es eine Digital Journey von einem Versicherer, digitale Rechnungseingabe, digitale Bezahlung von Rechnungen und es gibt eine Digital Journey bei den Spitälern, wo auch alles digital läuft. Was wir feststellen, ist, dass eigentlich ein Übergang von Datenmoment zu einem Workflow gibt. Oder ich glaube, überall hat man einen Workflow und Digitalisierung hilft uns, den Workflow oder den Ablauf zu visualisieren. Was wir im Moment die grosse Herausforderung hat, dass wir die drei Workflow noch nicht zusammenbringen. Und ich glaube, das ist die ganz grosse Herausforderung für die Zukunft, dass es uns gelingt, die unterschiedlichen Daten und die unterschiedlichen Workflows, die existieren, miteinander zu verbinden. Und das digitale Patientendossier wäre ein Ansatz, um das zu machen. Es ist aber leider ein Ansatz von ganz vielen.
So wie es jetzt läuft, ohne Digitalisierung, ist ja natürlich nicht immer besser. Ich erzähle jetzt von einer Anekdote. Das ist wirklich nur eine Anekdote von einem Kollegen von mir, der Medizin studiert und darum auch Praktika macht bei unterschiedlichen Spitälern. dort werden die Sachen, obwohl es auch andere Systeme gibt, auch mit Excel-Listen geführt. Und das ist ja datenschutztechnisch eigentlich auch nicht mega sinnvoll. Es ist einfach sonst nicht sinnvoll, aber wenn sie dann wie einfach in einem Spital sagen, vor im Fall die Datenbank, die wir haben, die ist ja so schlecht, wir können gar nicht mit der arbeiten. Und wir müssen aber irgendwie arbeiten, weil das Tagesgeschäft geht weiter, dass sie dann auf Excel-Listen ausweichen. Und wir dann aber beim elektronischen Patientendossier gleichzeitig findet, ja nein, wir können das jetzt immer noch nicht machen und immer noch nicht machen, weil das ist immer da noch nicht perfekt genug. Oder das ist, also wenn man sich dann gegen das wehrt, dann kommen wir einfach auch nicht weiter. Ich kann jetzt nicht wegen dem aufs ganze Gesundheits-, auf alle Spitäler in der Schweiz schliessen und ich habe es auch nicht selber erlebt, das ist mir erzählt worden.
Auf der BAG-Homepage steht, dass die Schweiz eines der qualitativ besten Gesundheitssysteme der Welt hat, aber dass im Unterschied zu anderen Lebensbereichen eben Digitalisierung im Gesundheitswesen viel weniger weit vorgeschritten ist. Im Digital Health Index Ranking von der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018 liegt die Schweiz beim Digitalisierungsgrad auf Platz 14 von 17 Ländern. Wieso können das so viele andere Länder besser wie wir?
Ja, lustigerweise sind es ja Länder, wo es vor allem, also wo es eher zentralisiert ist, wo das besser können, also die nordischen Länder zum Beispiel. Wir leben halt in einem föderalistischen Land mit einem wirklich stark ausgeprägten Föderalismus.
Es dürfen nicht zu viele Leute eigentlich mitreden. Ist das ein bisschen das Problem?
Also das Problem, das ist halt by design. So ist die Schweiz. Mhm. Und dann das Gesundheitssystem selber ist dann auch noch so, dass eben man hat die Versicherer und man hat die Ärzte und man hat Patienten. Und das ist halt einfach so, wie die Schweiz ist. Und das kann einem aufregen, das verstehe ich mega. Vor allem, wenn man seit Jahren und Jahren drinnen ist wahrscheinlich. Dann habe ich wahrscheinlich einen viel unverbrauchteren Blick drauf. Ich glaube nicht, dass nur weil wir es bis jetzt noch nicht herbekommen haben, wir es nicht herbekommen werden. Und es ist sicher wichtig, dass alle einbezogen werden in so einem System, wie wir das haben. Und dass wir das dann herbekommen. Ich bin vielleicht einfach chronisch optimistisch, das hat man mir auch schon gesagt. Aber ich denke schon, dass es dann hoffentlich kommt. Das wäre jetzt meine Antwort darauf, wieso wir da hinterherhinken.
Wir sind hier in diesem Punkt auch noch ein bisschen rumgelassen auf der Straße und haben die Leute gefragt, wie digital sie selber mit ihrer Versicherung jetzt schon interagieren.
Es kommt darauf an, ich rufe noch gerne an, bin noch ein bisschen altmodisch, aber manchmal muss halt digital.
Definitiv online, ja. Weil keiner erreichbar ist. Es ist keiner erreichbar und ansonsten noch mal nette Melodien, mit denen niemand was anfangen kann. Aber ich habe eine gute Versicherung, davon mal abgesehen.
Ich tue mit meiner Versicherung komplett digital eigentlich interagieren, weil ja, ich kann das über die App machen und finde das eigentlich das Einfachste.
Was ich herausgefunden habe und mega schätze an der Krankenkasse, ist, dass ich direkt über den Chat meine Frage hineinschreiben kann. Und zum Beispiel bin ich ins Ausland gegangen und habe gefragt, ob ich international versichert bin. Und ich habe innerhalb von 24 Stunden eine ausführliche Antwort bekommen. Aber wenn mega viel KI kann übernehmen, ich will gleich noch einen persönlichen Kontakt haben.
Im Moment eigentlich nur noch via Portal.
Ich konnte nicht von meiner Versicherung angeleitet werden, wirklich nicht.
Ich bin ein grosser Fan vom richtigen Kanal zur richtigen Zeit. Aber ich wehre mich sehr dagegen, zu sagen, mit den Touchpoints oder Kanälen reduzieren. Wichtig ist, dass jeder Patient und jeder Kunde in seinem Lebensabschnitt den richtigen Kanal soll haben, der ihm am meisten dient und der ihm am schnellsten ein Ergebnis gibt. Und das kann Telefon sein, das kann Mail sein, das kann Chat sein, das kann was auch immer sein. Wichtig ist auch da, dass wir den Datenschutz respektieren. Oder wenn wir anfangen, Gesundheitsdaten per Mail umschicken, dann wird es sehr schnell sensibel und das wollen wir nicht machen.
Danke vielmals, Maya Tarjan. Danke vielmals, Rito, da hinten, dass ihr da gewesen seid, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns diese Thematik ein bisschen näher gebracht habt.
Gern geschehen.
Danke für die Einladung.
Dass Krankenversicherer sich in Zukunft noch verstärkt als Vertreter von Patientinnen und Patienten sehen und die Herausforderungen, die Digitalisierung mit sich bringt, auch als Chance sehen, effizienter, aber auch näher an den tatsächlichen Bedürfnissen der Versicherten zu arbeiten, das stimmt schon mal optimistisch. Und dass KI den persönlichen Kontakt nie ersetzen, aber hoffentlich optimieren kann und uns möglicherweise auch zu ganz neuen, noch nicht angedenkten Modellen könnte verhelfen, ist spannend. Nach dem Gespräch ist auch für mich klar geworden, dass zukünftige breite Debatten geführt werden darüber, wie Digitalisierungsprojekte sinnvoll vorantrieben werden können und welche Rolle Krankenversicherer dabei spielen, aber auch wir Versicherten, die in einer Welt leben, die sich verändert. Und das nicht nur, weil wir tendenziell länger leben. Auf der Webseite Gesundheit 2030 vom BAG könnt ihr nochmal die gesundheitspolitischen Ziele vom Bundesrat nachlesen und dort auch den gesundheitspolitischen Handlungsrahmen abchecken, an dem sich alle Akteure im Gesundheitswesen können und müssen richten.
Ich bin Nadja Zimmermann, ich danke euch fürs Zuhören und hoffentlich bis bald in der nächsten Folge von Suica Talks.